Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Herbert Heiner, ich habe erwartet, wenn der Vorstandsvorsitzende von Adidas kommt, dass Sie mir entgegenkommen in einem Trainer vielleicht mit drei Streifen. Ich sehe keine drei Streifen. Sie ziehen offenbar auch anderes an als Adidas Kleidung.
Ja, ich ziehe natürlich auch anderes an als Adidas Kleidung, aber ich trage auch sehr gerne Adidas Kleidung. Wenn Sie mich gestern Abend beim Spiel zum Beispiel gesehen hätten, Frankreich gegen Italien, da hätten Sie viele Drei-Streifen-Sachen an mir gefunden. Aber heute bin ich hier in Zürich und habe auch noch geschäftliche Termine zu erledigen und deswegen bin ich heute eher businessmäßig gekleidet.
Jetzt, wenn man die Quartalszahlen vom ersten Quartal 2008 anschaut, von der Adidas-Gruppe waren das etwa 2,6 Milliarden Umsatz. Wie kommt so etwas zustande? Verkaufen Sie so viele Trikots und Fußballschuhe und ja?
Ja, wir könnten natürlich auch noch ein bisschen mehr verkaufen, aber prinzipiell ist es natürlich so, dass wir ein international aufgestelltes Unternehmen sind. Wir haben heute über 120 Tochtergesellschaften. Wir sind auf der ganzen Welt aktiv. Ich glaube, es gibt heute kaum einen Winkel in der Erde, wo Sie Adidas-Produkte nicht finden. Die Marke ist enorm bekannt, die Marke ist beliebt, die Marke ist auch cool bei jungen Leuten und insofern haben wir eine enorm große Kundenschaft und wir beziehen uns ja auch nicht nur auf die jungen Zielkunden, sondern bei uns findet jeder, der Sport machen will, seine Bekleidungsteile oder seine Schuhe, was auch immer. Und deswegen ist es für uns auch machbar, über 10 Milliarden Umsatz zu machen, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Und wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr unseren Umsatz um einen weiteren hohen einstelligen Wert steigern. Ich muss dazu sagen, natürlich währungsneutral, weil wir haben dadurch, dass wir auf der ganzen Welt tätig sind, natürlich verkaufen wir in vielen Währungen, ob das Dollar, Yen oder welche Währung auch immer ist. Und da gibt es natürlich Schwankungen.
Was ist eigentlich Ihr Anteil an diesem Milliardenumsatz? Was machen Sie genau?
Gut, es ist natürlich nicht einfach zu beschreiben, weil ich ja nicht verkaufe und ein Umsatzziel habe, das ich jeden Tag verfolge. Ich denke, die Aufgabe eines Vorstandsvorsitzenden ist es, die Strategie für das Unternehmen auszugeben, dass das Unternehmen langfristig wachsen kann, die richtigen Leute auszusuchen, gerade zum einen im Vorstand und in der Führungsmannschaft um mich herum, aber dann auch sicherzustellen, dass die richtigen Leute in den nächsten Stufen ausgesucht werden. Denn letztendlich, der Vorstandsvorsitzende kann nicht alles alleine machen. Der braucht gute Mitarbeiter und die haben wir sicherlich und das ist auch der Grundstein unseres Erfolges.
Aber Grundidee ist dann, dass Leute mit Ideen kommen, wie die Leute noch mehr Sportartikel ihrer Firma kaufen.
Naja, es gibt ja 6 Milliarden Menschen auf der Welt und leider tragen noch nicht alle unsere Produkte. Insofern ist das Potenzial immer noch sehr, sehr groß. Aber wie ich schon gesagt habe, auf der einen Seite, denke ich, haben wir eine absolute Bewegung in der Gesellschaft hin zu mehr Fitness, zu mehr Körperbewusstsein, was dem Sport natürlich gut tut. Und auf der anderen Seite hat es die Sportartikelindustrie und da vor allem auch Adidas geschafft, auch junge Menschen, die jetzt nicht unbedingt Sport machen, aber sich sportlich kleiden wollen und mit einer Sportmarke identifizieren, dass die auch unsere Sachen tragen.
Also das wäre eine Idealvorstellung, 6 Milliarden Menschen, die die drei Streifen tragen?
Das wäre die Idealvorstellung, ja.
Jetzt ist gerade die Europa-Fußballmeisterschaft und etwas, was Sie ja auch machen, ist die Mannschaften ausrüsten. Jetzt habe ich eine Anekdote gelesen, dass vor der EM 2004 saßen Sie auf einem Flugzeug neben Otto Rehhagel, der Nationalcoach der griechischen Mannschaft. Der hatte ein paar Monate vor der EM hatte der noch keinen Ausrüster. Bei der Landung war klar, Sie rüsten die griechische Nationalmannschaft aus. Ist das typisch für die Art, wie das Geschäft läuft?
Also es ist richtig, was Sie sagen. Das war im, kann mich noch gut erinnern, im Dezember 2003. Nach der Auslosung in Lissabon sind wir zufällig beide zurückgeflogen nach Frankfurt. Wir saßen nebeneinander und ich kenne ihn schon länger. Und wir haben halt über Fußball erzählt und er war so begeistert von den Griechen und hat mir erzählt, was er alles macht mit der Mannschaft und wie gut sie sind und wie sie sich vorbereiten und die Euphorie im Land. Und sie haben aber immer noch keinen Ausrüster. Und es war dann tatsächlich so, als wir in Frankfurt ausgestiegen sind, habe ich ihm zumindest zugesagt, wir werden das überprüfen und er kriegt innerhalb einer Woche Bescheid. Und innerhalb einer Woche war der Deal danach gemacht. Aber es ist nicht grundsätzlich, dass Verträge mit Athleten und mit Mannschaften so gemacht werden. Auch da gab es hinterher dann einen professionellen Ablauf. Wir haben uns mit dem Management von Griechenland getroffen. Da werden dann Pläne erarbeitet, was will man zusammen machen, wie will man versuchen, die Mannschaft noch besser nach draußen auch zu verkaufen. Und so sind in der Regel die Abläufe, um heute die Verträge zu schließen.
Während so eine Europameisterschaft, Herbert Heiner, was heißt das? Müssen Sie sich immer wieder zeigen? Und es gibt ja nicht alle Mannschaften tragen ihre Trikots. Also gehen Sie dann von Cocktailparty zu Cocktailparty und machen Werbung oder treffen sich mit den ganz wichtigen Leuten, die VIP-Partys, oder wie ist so Ihr Tagesablauf während einer solchen Europameisterschaft?
Also ich sage ja immer, dass ich einen der schönsten Jobs auf dieser Erde habe. Ich kann beides, meine privaten Interessen und das berufliche, verbinden. Ich bin ja begeisterter Fußballer oder Sportler und gehe deswegen auch sehr, sehr gern zu Fußballspielen. Und mir macht es enorm Spaß, hier bei den Spielen auch dabei zu sein. Aber es hat natürlich auch eine geschäftliche Komponente, das ist überhaupt keine Frage. Ich treffe die Präsidenten, die verantwortlichen Leute unserer Partnermannschaften, ob es jetzt Deutschland, Frankreich, Spanien, Griechenland oder Rumänien ist. Ich treffe natürlich die Verantwortlichen der UEFA oder der FIFA, mit denen es immer wieder Themen gibt, die man zu besprechen hat.
Und also ob sie Ausrüster bleiben oder Sponsor bleiben zum Beispiel?
Natürlich, und wie man auch während einer Vertragslaufzeit, wie man die Dinge optimieren kann. Wir unterhalten uns natürlich mit der UEFA auch, was läuft gut, was läuft weniger gut, was können wir verbessern, wo kann man Dinge anders machen, denn man kann ja jeden Tag dazu lernen. Und das sind sehr interessante Gespräche auch, die man dann direkt vor Ort eben führen kann. Und darüber hinaus nutze ich natürlich die Zeit, wenn ich hier in Zürich bin oder wenn ich in Wien bin oder in Basel, Bern, wo auch immer, mich mit unseren Geschäftspartnern auch zu treffen. In Bern sitzt die Intersport International. Ich habe heute Mittag ein Mittagessen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Intersport International, Franz Julen, um diese Dinge eben auch dann gleich mit zu vereinbaren und zu nutzen.
Was denn, ist denn zum Beispiel ein typisches Thema, wo Sie sagen, ja, das könnte besser laufen jetzt gerade bei dieser EM?
Also ich glaube, nichts Gravierendes. Ich finde, die EM ist sehr, sehr gut organisiert, sowohl von den Veranstaltungsländern Österreich und der Schweiz, wie auch von der UEFA. Auch wenn man sich zum Beispiel anguckt, was nicht jeder gleich spontan mitbekommt, dass noch mehr Kameras im Stadion installiert wurden, dass man versucht hat, die Tore noch besser darzustellen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und. Ich denke, das kommt sehr gut rüber. Natürlich gibt es immer Kleinigkeiten. Auch.
Also kommt sehr gut rüber. Man sieht auch die Trikots besser.
Naja, man sieht ja erstmal unseren Ball besser, wenn er ins Tor jetzt einschlägt. Aber das sehe ich jetzt wirklich als Fußballfan, die Emotionen, wenn ich mich erinnere an den Freistoß von Michael Ballack am Montagabend. Das ist halt, das sind Traumszenen im Fußball, wenn einer so einen Freistoß aus 25 Metern da ins Dreieck reinhaut. Und das kann man gar nicht oft genug sehen und aus unterschiedlichen Perspektiven. Das weckt natürlich auch Emotionen bei den Zuschauern. Und insofern glaube ich, ist es eine sehr, sehr erfolgreiche Europameisterschaft. Dass es hier in der Schweiz seit Wochen regnet und das natürlich dem Public Viewing nicht gut tut und auch den Besuchern und den Spielern in den Stadien, dafür kann weder ein Veranstalter noch die UEFA noch sonst jemand was.
Aber das wären dann so Dinge, die man darüber spricht, also zum Beispiel, wie wird etwas in Szene gesetzt, wie viel wird verkauft, wo stehen die Fanzonen oder wo die Läden, wo sie präsent sind. Das, mit solchen Dingen befassen Sie sich?
Natürlich sprechen wir da mit der UEFA. Wir machen ja auch eine Menge Erfahrung. Wir sind ja nicht nur Ausrüster von Mannschaften oder von der UEFA, sondern auch Sponsor und Lizenznehmer. Das heißt, wir haben auch ein Abkommen mit der UEFA, um Fanartikel zu verkaufen. Wir sind in den Fanzonen vertreten und da gibt es immer wieder Dinge, die man besser machen kann. Aber wie gesagt, mein Fazit bisher ist also sehr positiv.
Herbert Heiner, Sie haben gesagt, Sie seien Fußballfan. Jetzt, wenn Sie einen Match schauen, ist das eine Herz ist der Fußballfan offenbar und das andere eine Zitterpartie, welche Mannschaft gewinnt, ob die mit Adidas oder die mit Puma?
Ja, das ist sicherlich richtig. Ich meine, primär schlägt natürlich mein Herz immer für die Adidas-Mannschaften, das ist keine Frage. Ich bin aber dann auch ein fairer Verlierer, wenn ich sehe, dass die gegnerische Mannschaft, ganz egal bei wem die dann unter Vertrag ist, wenn die einfach besser ist und an diesem Tag die bessere Mannschaft gestellt hat und verdient gewonnen hat, dann erkenne ich das auch an. Ich habe, wie gesagt, selber lange Fußball gespielt und dann weiß ich, dass man auch ab und zu mal einem besseren Gegner unterlegen kann.
Aus Firmensicht, was ist besser, ein Match wie Griechenland-Spanien, beide Adidas, oder zum Beispiel Italien-Frankreich-Puma gegen Adidas?
Also ich würde mir natürlich schon ein Endspiel Spanien gegen Deutschland zum Beispiel wünschen, wo wir dann zwei Adidas-Mannschaften im Finale haben. Aber auch das, wie gesagt, tritt nicht immer ein. Ich denke, wir sind insgesamt mit unseren Mannschaften ganz zufrieden, obwohl ich natürlich gestern das Ausscheiden der Franzosen bedauere, weil Frankreich auch eine Macht ist im Fußball, Weltmeister, Europameister. Und es ist immer schade, wenn so eine Mannschaft dann im Viertelfinale oder in der Vorrunde ausscheidet. Aber gut, auch das gehört zum Sport. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber ich denke, dass beide Mannschaften, die wir noch im Turnier haben, sowohl Spanien wie auch Deutschland, Spanien hat ja klasse Fußball gezeigt bisher, dass sie gute Chancen haben, relativ weit zu kommen.
Was hat denn das für Auswirkungen, wenn jetzt zum Beispiel Frankreich ausscheidet? Da müssen Sie schon denken, da wird weniger verkauft?
Gut, es ist ja so, dass wir die Umsätze, die wir im Rahmen und durch die Europameisterschaft machen, zum großen Teil bereits vorher gemacht haben. Das heißt, wir fangen im Oktober 2007, haben wir bereits angefangen, die ersten Produkte in den Markt zu geben, die Trikots der Nationalmannschaften, dann wurde der offizielle Spielball vorgestellt, dann wurden die neuen Schuhkollektionen vorgestellt und, und. So, das heißt, bis zum Start der Europameisterschaft haben wir etwa 80% unserer Umsätze mit der Europameisterschaft bereits getätigt.
Und also bevor überhaupt der Anpfiff ist.
Genau so ist es. Denn die Europameisterschaft selber dauert ja nur eine kurze Zeit. Also insofern versuchen sie natürlich, die Fans und die Konsumenten darauf einzustimmen und ihre Produkte vorher in den Markt zu geben. Wenn jetzt eins unserer Teams relativ weit kommt, das heißt bis ins Halbfinale oder ins Finale, wird natürlich in den einzelnen Ländern nochmal eine Menge an Emotionen geweckt und dann werden natürlich auch nochmal Käufe getätigt. Dann kaufen die Menschen nochmal das Trikot, um sich mit der Mannschaft und dem Land zu verbünden.
Also das kann man wirklich messen, dass das, wenn eine Mannschaft zum Beispiel jetzt Europameister wird, dass dann
Das kann man definitiv messen, weil wir das dann merken, was wir nochmal an Nachbestellungen kriegen. Und ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Vor 4 Jahren wurde ja Griechenland absolut überraschend Europameister. Kein Mensch hat damit gerechnet und auch wir nicht. Deswegen hatten wir dann auch keine Trikots mehr von der griechischen Nationalmannschaft während des Turnieres. Und wir haben dann im Anschluss, in den 4 Wochen nach der Europameisterschaft, was eigentlich eher selten ist, nochmal 150.000 Trikots der griechischen Nationalmannschaft verkauft.
Also die Reise mit Herrn Rehhagel hat sich definitiv gelohnt.
Die hat sich definitiv gelohnt. Das war ein relativ ertragreicher Flug von Lissabon nach Frankfurt.
Wenn Sie eine Mannschaft ausrüsten, ist es vor allem die sportliche Bewertung, die Sie nehmen? Also zum Beispiel, Sie rüsten die Schweiz nicht aus, weil wir zu schlecht sind?
Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Also prinzipiell ist es natürlich so, dass wir zuerst die sportlichen Aspekte in den Vordergrund stellen bei einer Mannschaft, bei einem Einzelathleten, bei einem Spieler und gucken, was hat er für ein Potenzial, wie gut ist er. Denn wir sind eine Sportmarke, das ist überhaupt keine Frage. Und zuerst steht der sportliche Aspekt. Aber was natürlich auch sehr wichtig ist, ist, wie ich schon gesagt habe, das Potenzial einer Mannschaft. Es kann auch sein, dass wir heute eine Mannschaft oder einen jungen Athleten unter Vertrag nehmen, der noch nicht in der Weltspitze ist, der aber das absolute Potenzial hat, dahin zu kommen. Ob er es letztendlich schafft, das wissen wir alle, da spielen viele Dinge mit rein in der Entwicklungsphase eines Athleten. Und das sind die Hauptkriterien. Aber wir gucken gerade auch bei Einzelathleten dann auch, wie sind sie charakterlich aufgestellt, wie ist ihre Persönlichkeit, passt der Athlet auch mit dem, was er sagt, was er tut, wie er sich gibt in der Öffentlichkeit zu unserem Unternehmen und zu den Werten unserer Marken und unseres Unternehmens.
Jetzt, wenn Sie so an einer Europameisterschaft dabei sind, sich Fußballspiele angucken, an Anlässe gehen und so, geben Sie sich auch Mühe abzuwerben? Der Konkurrenzkampf ist ja wahnsinnig hart. Also ich nenne ein Beispiel, Nike hat versucht, Ihnen die deutsche Nationalmannschaft wegzunehmen. Das hat dann nicht geklappt, aber Sie bezahlen jetzt statt 10 Millionen 20 Millionen, um die weiterhin unter Vertrag zu haben.
Also man nutzt solche Events, jetzt die Europameisterschaft, nicht, um da auf Brautschau zu gehen und andere Teams oder andere Athleten abzuwerben. Aber natürlich ist es auch eine Kontaktbörse, das ist ganz klar. Wenn ich im Stadion bin, so wie gestern Abend, dann treffe ich ja nicht nur den Präsidenten des französischen Fußballverbandes, der bei uns unter Vertrag ist, sondern ist auch der Präsident des italienischen Fußballverbandes da und viele andere Menschen, die im Fußball wichtig sind. Und insofern ist es natürlich schon eine Kontaktbörse, das ist ganz klar. Aber in der Regel wird es nicht gemacht, dass man dann diesen Anlass nimmt, um eine Mannschaft abzuwerben.
Herbert Heiner, wenn Sie plötzlich doppelt so viel bezahlen müssen, um eine Mannschaft ausrüsten zu können, wie holen Sie das wieder herein? Wie lohnt sich das?
Na gut, zunächst mal muss man sagen, dass wir ab 2011 deutlich mehr bezahlen müssen. Das ist richtig, anstatt 10 Millionen, 20 Millionen. Aber wir haben natürlich auch den Vertrag bis 2018 verlängert. Das muss man auch sehen. Also insofern müssen Sie auch Preissteigerungen, Inflation etc. alles einrechnen. Und ich glaube auch, dass die deutsche Nationalmannschaft, von der wir hier sprechen, sich enorm gut entwickelt hat 2006. Sie haben nicht nur gut gespielt, sie haben eine Menge an Emotionen und Euphorie geweckt und sie spielen auch, glaube ich, attraktiveren Fußball heute. Wir versuchen natürlich in Zusammenarbeit auch mit dem DFB mehr Geschäft zu generieren, indem wir Fankollektionen auflegen, indem wir versuchen, die Mannschaft besser zu vermarkten, besser darzustellen, mehr Sympathien und Emotionen rüberzubringen und das dann auch geschäftlich zu begleiten. Und ich kann Ihnen sagen, im Jahr 2006 haben wir von der deutschen Nationalmannschaft etwa 1,5 Millionen Trikots verkauft und auch jetzt im Jahr 2008.
Also das war das WM-Jahr in Deutschland.
Und auch jetzt im Jahr 2008 für die Europameisterschaft haben wir etwa 1 Million Trikots der deutschen Nationalmannschaft verkauft. Und das hat auf der einen Seite einen kommerziellen Wert natürlich, auf der anderen Seite, wenn 26 Millionen Deutschland gegen Österreich angucken am Montagabend, dann hat es natürlich auch einen Wert, wie die Marke gesehen wird, wie häufig sie gesehen wird und.
Also eine solche Investition ist für Sie eigentlich ein Klacks und Sie können das locker wieder reinholen, bisschen mehr Anstrengung mit Marketing oder vielleicht Trikotpreise anheben oder sowas.
Also zum einen haben Sie es schon mal richtig gesagt, es ist eine Investition und keine Aufwendungen, sondern wir sehen das wirklich als Investition in das langfristige Wachstum des Unternehmens und in die Stärkung der Marke. Natürlich ist es kein Klacks, 20 Millionen Euro ist eine Menge Geld, aber wir versuchen natürlich schon, das auch immer wieder geschäftlich zu hinterfragen und dann Businesspläne dagegen zu entwickeln, um das Geld auch wieder reinzuholen. Denn letztendlich leben wir davon, dass wir Geld verdienen und das erwarten auch unsere Aktionäre von uns.
Jetzt gibt es ja viele Kritiker, die sagen, ja okay, wenn Sie noch mehr reinholen müssen, dann geht das auf Kosten der Arbeitsbedingungen, Sie müssen noch weniger produzieren.
Nein, das ist definitiv nicht so. Ich würde es eher umgekehrt sehen, dass wir dadurch auch Arbeitsplätze schaffen und mehr Menschen die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen. Wir haben selber 33.000 Menschen beschäftigt und nochmal etwa 400.000, die nur für Adidas arbeiten, in Produktionsstätten, Zulieferbetrieben und. Und wir haben in den letzten 5 Jahren etwa zwischen 7.000 und 8.000 mehr Mitarbeiter weltweit eingestellt. Wir haben in Deutschland mittlerweile über 3.500 Mitarbeiter, in den letzten 5 Jahren 1.000 neue Mitarbeiter eingestellt und Menschen Arbeit gegeben. Und insofern ist es natürlich auch für die Menschen gut, wenn sie Arbeit kriegen und wir in der Lage sind, neue Mitarbeiter einstellen zu können.
Schauen wir den nächsten Großanlass an, Herbert Heine, das sind die Olympischen Sommerspiele in China diesen Sommer. Wie gut kennen Sie China selbst?
Ich kenne China oder ich sage mal zumindest die großen Städte wie Peking, Shanghai und Guangzhou sehr gut, weil ich auch beruflich seit vielen Jahren darüber reise. Ich wurde vor etwa 10 Jahren damals in meiner Verantwortung als Europachef von Adidas auch für Asien verantwortlich und reise seitdem sehr viel nach China auch. Aber gerade speziell die letzten 3 Jahre, eben nachdem bekannt wurde, dass wir Sponsor der Olympischen Spiele sind, Sponsor des Peking Olympischen Komitees, des Organisationskomitees und damit auch der Olympiamannschaft von China. Seitdem bin ich sehr, sehr häufig in China, um sicherzustellen, dass die ganzen Vorbereitungen richtig laufen, dass das, was wir tun, in Zusammenarbeit mit den Kommunen, mit dem Sportministerium und mit den einzelnen Entscheidungsträgern, dass das auch richtig läuft.
Also auch eine Investition. Sie denken, in China kann man wachsen noch. Ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, dass Sie eigentlich Ihre Läden von 4.000 auf 7.000 steigern möchten in den nächsten paar Jahren. Wie machen Sie das denn?
Gut, China ist ein riesiges Land. Wir müssen immer davon ausgehen, dass wir hier über 1,2 bis 1,3 Milliarden Menschen reden, wenn man sich das mal vorstellt, was das für ein Potenzial ist. Und wenn nur 10% dieser Menschen sich unsere Produkte leisten können, dann reden wir über 120, 130 Millionen Konsumenten. Also diese Dimension muss man immer im Kopf haben. Und wir haben ja bereits 1993 angefangen, in China zu investieren. Wir haben unsere Tochtergesellschaft in 1993 in China gegründet und haben seitdem versucht, kontinuierlich den Markt für die Marke Adidas aufzubauen. Und wir sind heute in der Lage, dass wir als Gruppe mit Adidas und Reebok zusammen im Jahr 2008 bereits über 1 Milliarde US-Dollar umsetzen. Und wir werden mit der Marke Adidas, gehe ich heute davon aus, am Jahresende auch Marktführer sein. In China als Gruppe sind wir sowieso und man kann sehen, wie wichtig und wie wachstumsstark und wie groß dieser Markt ist.
Jetzt gibt es 2 Themen, die bei China immer kommen. Das eine ist die Arbeitsbedingungen, die zum Teil sehr ausbeuterisch sind. Jetzt Frage, wenn Sie Fabriken oder Zulieferer haben in China, wie genau kontrollieren, haben Sie bei jedem Zulieferer, wissen Sie ganz genau, wie die funktionieren? Also schicken Sie da Leute hin, wie zum Beispiel die UEFA, in den Fanzonen, um zu schauen, dass man nicht das falsche Bier verkauft?
Also es ist tatsächlich so, dass wir mit allen unseren Produktionsstätten sehr feste Verträge haben, die bis ins Kleinste ausgefeilt sind, was wir erwarten von unseren Produktionsbetrieben in puncto Arbeitsbedingungen, Sozialstandards, Minimumlöhne, Ausbildungsstandards für junge Menschen, Alter der Mitarbeiter, wie alt sie sein dürfen, wenn man sie einstellt, gegen Kinderarbeit und, und. Das ist also ein sehr ausgefeiltes System, das wir selber mit etwa 65 Juristen und Mitarbeitern, die ausschließlich auf die Ausarbeitung dieser Standards und die Einhaltung dieser Standards achten, überwachen. Die wiederum haben ihre eigenen Leute auch, die dann vor Ort nochmal in die Fabriken gehen. Und genau dasselbe verlangen wir von den Produktionsstätten gegenüber ihren Zulieferern. Natürlich will ich nicht ganz ausschließen, dass es immer wieder mal den einen oder anderen Fall gibt, wo im hintersten Eck eines Landes irgendwo was passiert. Aber wir gehen hier sehr konsequent vor.
Also das heißt, Sie wissen, dass Leute vor Ort diese Fabriken kontrollieren, schauen, dass keine Kinderarbeit, dass nicht ausbeuterisch, dass die Leute nicht irgendwie, wie das in der Textilindustrie ja zum Beispiel immer wieder Wellen geworfen hat oder diese Sweatshops zum Beispiel in den USA, ja, wo Frauen für Bit. Also Sie wissen ganz genau, da sind Leute vor Ort, die das genauso kontrollieren, so wie Adidas kontrolliert, ob die Nähte an den Bällen und die Farben an den Bällen stimmen?
Genauso ist es. Es ist in jeder Fabrik, sind zuerst schon mal diese, wir nennen sie Standards of Engagement, die sind in allen Fabriken angeschlagen und zwar nicht nur im Eingangsbereich, sondern auch in den Produktionshallen, dass sie jeder nochmal nachlesen kann, dass jeder Mitarbeiter sie letztendlich auch gegenüber seinem Vorgesetzten einfordern kann. Wir haben dann unsere eigenen Leute, die unangemeldet kommen und das immer wieder überprüfen und genauso machen wir unsere Fabrikanten dafür verantwortlich, dass sie mit ihren Zulieferern genauso arbeiten und umgehen. Und ich glaube, dass wir hier sehr erfolgreich sind, denn wir sind seit vielen Jahren Mitglied im Dow Jones Sustainability Index, im FTSE4Good. Das sind alles Gruppen und Organisationen, die solche Dinge überprüfen. Wir arbeiten mit NGOs zusammen, wir arbeiten mit Organisationen vor Ort zusammen, um eben diese Bedingungen permanent zu verbessern für die Mitarbeiter. Und ich glaube schon, dass es richtig ist zu sagen hier mit einem gewissen Stolz auch, dass wir in der Sportartikelindustrie führend sind in diesen Bereichen.
Also es würde Sie erstaunen, wenn plötzlich von irgendwoher wieder Kritik käme. Ich weiß, vor ein paar Jahren war Indonesien ein Thema oder weil Leute sich gewehrt haben für Arbeitsbedingungen und dann entlassen wurden und da gab es Kritik. Es würde Sie jetzt erstaunen, weil viel passiert ist seit dann.
Also es würde mich A erstaunen und B muss ich auf der anderen Seite aber sagen, ich bin jetzt lang genug im Geschäft. Wir werden natürlich auch immer wieder benutzt, da natürlich der Name Adidas sehr bekannt ist. Wenn man heute gegen Adidas vorgeht und sagt, wir haben irgendeine Fabrik gefunden, wo die Arbeitsbedingungen nicht optimal sind, dann kommt es natürlich viel, viel schneller in die Schlagzeilen, wie wenn Sie irgendein Unternehmen oder eine Marke nehmen, die kaum einer kennt. Insofern werden wir auch öfter mal benutzt. Aber prinzipiell muss ich wirklich sagen, bin ich sehr zufrieden, was unsere Leute hier geleistet haben. Wir machen zum Beispiel einmal im Jahr einen Report, der heißt eben Sozial- und Umweltstandards. Den kann jeder nachlesen, 65 Seiten dick, wo wir genau beschreiben, was wir tun, wo wir uns Ziele setzen, wo wir die Ziele dann auch im neuen Bericht wieder gegenstellen gegen die Ziele, die wir ein Jahr vorher veröffentlicht haben. Wir sind hier äußerst transparent und jeder kann das nachvollziehen und insofern sind wir natürlich auch immer wieder für Anregungen und gute Ideen dankbar. Aber auf der anderen Seite, die wenige Kritik, die uns entgegenschlägt, zeigt auch, dass wir die Dinge sehr gut machen.
Thema Menschenrechte in China?
Ich habe mich dazu auch klar geäußert und kann das auch hier gerne nochmal wiederholen. Sie sprechen den Fall China-Tibet an. Ich glaube,
also nicht nur, China wird ja auch wegen anderen, nicht nur wegen Tibet gerügt.
Ja, das war aber sicherlich der Fall, der am meisten in der Presse und in den Medien war und auch die meisten Emotionen geweckt hat, eben dann durch den Fackellauf auch. Ich bin absolut überzeugt davon, dass man diese Themen nur politisch lösen kann. Da ist der Sport nicht in der Lage dazu, da sind auch keine Olympischen Spiele dazu in der Lage. Denn wenn Sie sich angucken, dieser Konflikt schwillt jetzt seit mehr als 49 Jahren, den kann man nicht in ein paar Wochen vor den Olympischen Spielen lösen. Und ich glaube auch, da würde man den Sport und die Sportler überfordern.
Gut, der Sport ist das eine, Wirtschaft ist das andere. Investitionen in einem Land, es gibt ja die verschiedenen Positionen. Man sagt, man investiert und hofft, dass dann irgendwann demokratischer, freizügiger wird. Oder man investiert nicht, boykottiert und zwingt. Das ist ja eigentlich diese Glaubensfrage.
Gut, ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Beste für die Menschen und die Mitarbeiter in China machen können, indem wir eben neue Arbeitsplätze schaffen, indem wir versuchen, dass diese Standards, die ich vorher gerade angesprochen habe, eingehalten werden, weil dann geht es den Menschen besser, dann kriegen sie mehr Geld, dann haben sie bessere Arbeitsbedingungen und letztendlich wird das dazu helfen, dass auch in China die Medienfreiheit stärker ausgebreitet wird. Gucken Sie sich an, jetzt als das Erdbeben passiert ist, unwahrscheinlich bedauerlich. Ich glaube, dass es noch nie so eine offene Berichterstattung aus dem Land China gegeben hat, wie jetzt in diesem Zusammenhang des Erdbebens. China öffnet sich mehr und mehr, aber das kann man nicht in einer Revolution machen und es geht auch nicht von heute auf morgen. Ich habe viel mit chinesischen Verantwortlichen gesprochen, auch mit Politikern, die sagen, unsere größte Sorge ist zuerst mal 500 Millionen Menschen zu füttern, die heute nicht täglich genügend zum Essen haben. Das sind Aufgaben, die wir bewältigen müssen und natürlich wollen wir uns auch mehr und mehr öffnen, aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen und ich glaube, wir müssen da alle ein bisschen vorsichtiger auch sein mit Kritik und auch ab und zu mal gucken, was bei uns selber noch vor der Haustür passiert und was da noch zu regeln ist, bevor wir mit dem Finger immer auf andere zeigen.
Herbert Heiner, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.